Die Überschrift der Predigt heute ist Gottes Liebe und unsere Reaktion. Gottes Liebe und unsere Reaktion. Jesus sagte einmal zu einem Theologen mit Namen Nikodemus Folgendes: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nun werden alle, die sich auf ihn verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Steht in Johannes 3, Vers 16. Ist ein Bibelvers, den wir auf jeden Fall uns merken sollten. Der sollte wie aus der Pistole geschossen kommen, weil der echt für uns so das Zentrum, ein Fundament, die Basis unseres Evangeliums ist. Das, was wir glauben. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Und das setzt schon mal gleich voraus, dass es einen Gott gibt. Ja, wir glauben, dass es einen Gott ist. Ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich glaube, dass wir da nicht nur mit einem höheren Wesen, kosmischen Kraft, sondern dass es ein Gott ist, der mit mir auf Du sein möchte. Gott hat nicht nur als kosmische Kraft irgendwo schwirrend herbeigeführt, dass irgendwie Dinge entstanden sind, sondern ich glaube, dass Gott sprach und es wurde. Dass Gott sprach und Dinge sind entstanden. Er hat mit seinem Wort Dinge ins Dasein gerufen. Ich auf dem Weg nach Rumänien vor vielen Jahren in einem Missionseinsatz habe ich mich mit einem alten Deutsch-Rumänier unterhalten. Das war unser Übersetzer, ein Pastor, lebte in Sulz am Neckar. Und das war ein ganz weiser Mann, so Mitte, Ende 60. Und das war damals für mich ja sehr alt, als ich da mit 20 unterwegs war. Und wir haben uns darüber unterhalten, was ist das größte Potenzial, aus dem alles geschaffen wurde. Und er sagte, das größte Potenzial ist, Lasso, was ist das größte Potenzial? Das ist jetzt quasi nur für dich eine. Okay, das größte Potenzial ist nichts. Nichts ist das größte Potenzial, weil Gott hat aus nichts alles gemacht. Also es gibt kein größeres Potenzial in deinem Leben wie nichts. Das soll uns ermutigen, weil wie oft gucke ich in mein Leben rein und denke, nichts vorhanden, ist nicht da. Mikrofon. Ich glaube, ich war nur in Funkloch gerade. Probier's nochmal. Okay. Das größte Potenzial ist nichts und ich merke, wie viel bei mir manchmal nicht vorhanden ist. Dass ich es nicht auf die Reihe kriege, dass ich an Punkten bin und denke, ich wünschte, es wäre anders. Ich hätte die Begabung mitbekommen, ich hätte da den Charakter mitbekommen, ich hätte einfach die Weisheit mitbekommen. Gott hat die Menschen geliebt. Und ich glaube, dass es einen Gott gibt, der über allem wacht. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Sehr geliebt. Gott hat die Menschen geliebt. Er hat dich und mich geliebt. Wisst ihr, es gibt Reaktionen, da merke ich so, dass ich selbst kurzzeitig vergessen könnte, dass ich meine Kinder liebe. Einfach, wenn so Momente kommen, wo sie mich echt zur Weißglut bringen. Und dann natürlich merke ich dann auch meinen Frust und meine Enttäuschung oder das, wo ich an ihnen, dass das eigentlich lang nicht so gewichtig ist wie dieses Grundsätzliche. Sie sind doch aber auch meine Kinder. Ich habe sie doch in die Welt gesetzt. Ich habe Verantwortung für sie übernommen. Und merke dann doch schlussendlich, es ist bedingungslos. Eigentlich ist es doch bedingungslos. Und was ist unser Bild von Gott? Wie oft haben wir Probleme, dass wir denken, Gott ist doch sicher ein Gott der Bedingungen. Du musst zuerst das und jenes und das und dann, wenn du nicht denn ordentlich gekleidet am Sonntag kommst oder deine Technik ständig dir also das geht ja mal, wie würden wir zu Neudeutsch sagen, das geht ja mal gar nicht. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Das begeistert mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeden einzelnen Menschen. Was ist mein Bild von Gott? Sehe ich Gott als einer, der straft, als ein Spielverderber. Wie habe ich schon manchmal von Leuten gehört, alles, was irgendwie Spaß macht, das verbietet einem Gott. Und da muss man sagen, das stimmt gar nicht. Es ist total verkehrt. Gott verbietet uns Dinge, die uns schaden. Also einfach so exzessiv mir jedes Wochenende die Kante geben, das ist einfach ein Fakt, das schadet mir. Es verkürzt mein Leben, meine Lebensqualität. Und ich habe echt die Tage erst wieder gehört, Menschen sind so leidensbereit. Die sind zum Beispiel für eine durchzechte Nacht am Wochenende bereit, Montag, Dienstag, Mittwoch mit schwerem Kopf und mit schlechter Laune rumzulaufen. Aber Gott will uns doch nicht Dinge wegnehmen, die uns schaden, will uns doch nicht Dinge wegnehmen, die uns gut tun, sondern die uns schaden, uns davor bewahren. So wie ich auch sage, ey, unsere kleine Tochter Zoe, die ist jetzt gerade so dabei, die entdeckt also Elektrizität auch. Und erst neulich saß sie in uns, in Jessie, ihrem Körbchen, wo eigentlich die Jessie reinkürt, voll der Haare, und war mit dem Finger dabei, in der Steckdose rumzupulen. Und dann habe ich echt so, obwohl wir eine Kindersicherung drüber haben, habe ich ja echt gesagt, nein, das ist nicht richtig. Lass es zu deinem eigenen Schutz. Weil ich möchte nur länger an dir meine Freude haben. Ich möchte, dass du länger nur eine Freude an dir hast. Meine Mutter kam mal ins Zimmer rein. Mein ältester Bruder, damals gab es Kindersicherung nicht. Mein ältester Bruder, der ist mit 1,5, nämlich hat so einen Draht entdeckt gehabt. Beide Hände und dann rein in die Steckdose. Und ich habe mich früher immer gewundert, wieso mein Bruder so verschmorte Handrücken hat und der Daumen ein bisschen verkürzt an beiden Seiten ist. Und es war echt Gnade, dass er es überlebt hat. Und dann denkst du so, boah, das muss eigentlich echt, das bricht doch das Herz einer Mutter. Das Herz eines Vaters. Und dann zu merken, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Keine Spaßbremse, Spielverderber. Er ist auch kein datteriger alter Mann mit Bart, mit dem man irgendwie alles machen kann. Gott liebt die Menschen. Und wenn ich Menschen sage, kann das manchmal so pauschal klingen, dass ich denke, ja, die anderen, aber doch vielleicht nicht mich, doch. Du darfst dich angesprochen fühlen. Diese Botschaft geht an dich und an mich. Und jetzt kannst du dich einmal vielleicht mal umschauen, ganz vorsichtig. Und dann sagst du dir, vielleicht gibt's ja hier Leute, die ich ja am liebsten auf den Mond schießen möchte. Aber stell dir vor, sogar die liebt Gott bedingungslos. Sogar die liebt Gott bedingungslos, und das ist ein noch echt, und das Unfassbare ist, er liebt dich. Und er gab seinen einzigen Sohn. Seine Liebe bringt ihn zum Handeln. Vor 2 Wochen habe ich eine Karte gelesen, Liebe muss man aussprechen. Und es ist ein Teil der Wahrheit. Liebe muss man aussprechen. Wann hast du denn das letzte Mal zu deinem Ehepartner gesagt, zu deinen Kindern, zu Menschen, hey, ich mag dich echt, du bist mir echt wertvoll. Letzte Woche, Theo und ich, wir waren auf der Männerkonferenz in Bad Gandersheim. Das war eine wunderbare Zeit. Ich habe bei meiner Nichte und ihrem Mann, bei Matze, übernachtet. Und dann beim Verabschieden sagte ich ihm dann noch eigentlich einen Kritikpunkt. Ich habe gesagt, ey Matze, an dem und dem Punkt, glaube ich, ist es wichtig, dass du lernst zu handeln. Und wir nahmen uns in den Arm, und dann sagte er, hey David, ich schätze dich total, ich bin echt dankbar, dass es dich gibt. Und dann dachte ich so, krass, eigentlich habe ich ihm gerade so einem mit der Keule über die Rübe gehauen, und er hat es echt wertschätzend und dankbar angenommen, und es hat mir dann so gut getan. Es hat mir gleichzeitig gesagt, boah, ja, echt ein wertvoller Mensch. Wie cool, dass so Beziehungen wachsen kann. Wann hast du es das letzte Mal ausgesprochen zu einem Menschen in deinem Umfeld? Du, ich bin echt begeistert, dass es dich gibt in meinem Leben. Manchmal, und da muss ja meine eigene Nase fassen, da scheine ich echt mir fast überlegen zu müssen, ich hätte halt gar einen Grund oder eine Vorlage, um loben zu können. Aber es ist nicht so, dass wir einfach grundsätzlich dankbar sein können. Er gab seinen Sohn her, Liebe brachte ihn zum Handeln. Und gibt's eine stärkere Motivation als Liebe? Gibt's eine stärkere Motivation? Gott war echt begeistert. Paulus schreibt, dass die Liebe Gottes nicht erst ausgegossen war von dem Moment an, wo wir ein geordnetes Leben geführt haben, sondern als wir noch Sünder waren. Als ich eigentlich in die verkehrte Richtung ging, da mir, als noch alles chaotisch war, hat Gott dich schon gerufen und geliebt und hat gesagt, hey, wir packen das. Geh mit mir den Weg ganz konsequent und du wirst meine Liebe mehr und mehr erfahren, aber begreifen dürfen wir es schon in dem Moment, als wir noch Sünder waren. Und ein anderer Gedanke, er gab seinen Sohn her, Liebe bringt zum Handeln. Und noch krasser ist, Liebe lässt los. Und vielleicht sind wir an Situationen, merken auch die Eltern mit heranwachsenden Kindern, wenn die so ins Teenageralter kommen, man muss die echt loslassen. Übrigens, auch meine Tochter Zoe, wenn ich sie liebe, muss ich sie loslassen. Dann merke ich kann sie nicht nur festgeklammert bei mir halten, weil ich sie doch so sehr liebe, sondern ich muss loslassen. Loslassen, lass sie doch los. Nicht natürlich in die verkehrte Richtung rennen, aber selbst das müssen wir irgendwann loslassen und in Gottes Hand ihm überlassen. Gott hat seinen Sohn losgelassen. Das Intimste, das Wichtigste, das Kostbarste, das er hatte. Und er wusste, der Weg wird kein leichter sein, wie Xavier Naidoo singt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Aber er hat losgelassen, er gab sein Kostbarstes her, seinen ganzen Stolz. Was sagt er als Was kam als Stimme vom Himmel, als Jesus diesen Gehorsamschritt wagte, bei Johannes der Täufer war? Johannes, völlig überwältigt, sagt, hey, wie willst du dich jetzt von mir taufen lassen? Ich bin's noch nicht mal wert, dir die Schuhe zu binden. Und Jesus war gehorsam und hat gesagt, ey, ich möchte auch hier gehorsam sein, meinem Vater. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Hey, Gott war echt stolz auf seinen Sohn. Gott ist stolz auf seinen Sohn und trotzdem lässt er ihn los und verschenkt ihn für uns. Und Gottes Sohn kam in die Welt und starb am Kreuz und starb einen furchtbaren Tod. Ich weiß, wisst ihr, manche von euch sind schon 10, 20, 30 Jahre gläubig mit Jesus unterwegs. Aber was, wenn wir uns das nicht immer wieder mal neu ins Bewusstsein rufen, dass Gottes Liebe mich und meinen Nächsten echt erreichen will, dass er sich verschenkt hat durch Liebe und dass er am Kreuz starb. Und dass Gottes Sohn in die Welt kam und am Kreuz starb, das hat eine Konsequenz. Und das ist vielleicht auch echt spannend. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir merken, die Menschen rechnen nicht mehr wirklich damit, dass Handeln Konsequenz hat. So wie ich handle, dass das eine Konsequenz hat. Und wenn wir denken, wie manche Leute auch bereit sind in Facebook, was weiß ich, wirklich ungeeignete, ungeschickte Informationen zu veröffentlichen und gar nicht merken zum Beispiel, dass die Firmen mittlerweile so weit sind, dass sie die ganzen sozialen Netzwerke durchforsten, wenn sich einer bewirbt und dann gucken, ah, wow, der hat ja, sieht ja lustig aus, wie der die Unterhose auf dem Kopf hat und so. Gut, dass wir das jetzt wissen. So ungefähr. Gestern kam gerade so ein Bericht, dass Google ja jetzt so empört ist über die NSA-Affäre, dass sie jetzt bereit wären, Obama seine liebsten Pornoseiten zu veröffentlichen. Wo man natürlich jetzt echt schluckt und denkt, was geht denn da ab? Und es ist nicht eine Unterstellung, ich weiß es nicht. Aber unser Handeln hat Konsequenz und dass Gottes Sohn in die Welt kam und am Kreuz starb, hat auch eine Konsequenz. Eine gute Konsequenz, eine liebe Konsequenz, eine Ewigkeitskonsequenz. Nämlich, so heißt es in dem Vers weiter, nun werden alle, die sich auf ihn verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Der Tod am Kreuz hat eine Konsequenz, nämlich, wenn wir uns darauf verlassen, dass der Tod mir gilt, dass er für mich gestorben ist, dass er an meiner stellvertretend für mich gestorben ist, dann habe ich die Perspektive des ewigen Lebens. Und in mir wirkt da, ich merke, das wühlt mich richtig auf, weil ich dann denke, manchmal empfinde ich mich als jemand, der in seinem Umfeld echt sehr angepasst lebt. Und wenn ich dann realisiere, dass die Menschen um mich herum sich wahrscheinlich nur wundern, wo ich sonntagmorgens immer einigermaßen mit einem schicken Hemd angezogen los wegfahre und dann so gegen 12 oder 1 wiederkomme, dann denken die sich, der zum Golfspielen wird der wohl nicht fahren, dann nimmt er nicht seine Familie mit oder so. Und wie viel Herzschlag Gottes für meine Mitmenschen lasse ich denn raus? Wird sichtbar, wird spürbar? Oder bin ich froh, selber einfach nur im rettenden Boot zu sitzen, die Arche erreicht zu haben und zu sagen, nach mir die Sintflut, meine Nachbarn gehen mich nichts an? Wie schwer, ja fast unmöglich wurde es den Menschen eigentlich in 2000 Jahren Kirchengeschichte gemacht, Versöhnung mit Gott zu haben. Wir hatten jetzt gerade am 31. Oktober Reformationstag. Bei mir haben keine Kinder geklingelt und haben gefragt, was ist eigentlich für dich Reformationstag? Was bedeutet für dich, was Martin Luther gemacht hat? Das hat die überhaupt nicht interessiert. Die wollten was ganz anderes, die sahen ganz schrecklich aus. Und ich habe dann dem Ersten gesagt, weißt du, sei nicht so mit den Monstern, ich mag lieber die Menschen, die da bei mir klingeln. Und wunderte mich, wieso kommen die alle zu uns? Ja, ich dachte, mich hätte eigentlich eine Gegenoffensive machen sollen, Heavens Gates, mal einen Mantel und so. Und dann. Aber ihr wisst ja, es wurde den Menschen in den letzten 2000 Jahren schon schwer gemacht. Und es ist auch fast in unserer Gesellschaft nicht wirklich angesagt, über den, wie heißt es schön, persönlichen Glauben zu sprechen. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Religionslehrerin, die ich vom Unterricht abhalten wollte und mit ihr über endzeitliche Ereignisse sprechen wollte und warum auch immer halt von der geheimen Offenbarung gesprochen habe. Und da hat sie mich erwischt und da sagt sie, du sprichst doch von der geheimen Offenbarung, das ist geheim. Da spricht man jetzt so nicht drüber. Und dann irgendwann Jahre später begreife ich denn, da steht gar nicht geheime Offenbarung, sondern da steht nur Offenbarung. Aber es ist für die Leute wie ein Buch mit 7 Siegeln, es ist geheim, du musst nicht wissen, was da drin steht. Weißt du, wie würde mein Onkel sagen, man muss nur tun wie die Leute und wenn sie tun, wie es Viech. Du musst nur angepasst dein Leben leben, christlich gut organisiert, dann haut es schon irgendwie hin. Das zelebriert dann der Pfarrer schon, dass du dann in den Himmel kommst. Nee, ist eben nicht so. Es ist echt erschreckend und erschütternd, wie schwer es den Menschen, uns Menschen gemacht wurde, Versöhnung mit Gott zu haben. Kennt ihr diesen Spruch, kleine Sünden strafte der Herr sofort? Und du musst irgendwie viel Gutes tun, um Gott zu gefallen. Und immer dieser Unsicherheitsfaktor, wer weiß, ob das, was du machst, Gott wirklich besänftigt, als hätten wir es mit irgendeinem unbekannten mittelalterlichen Wesen, wie ein Drache, der jedes Jahr seine Jungfrau fordert, um milde mit dem Dorf zu sein und uns zu verschonen und eine gute Ernte zu geben. Gott ist doch kein Unmensch. Er ist ein menschenverliebter Gott. Und er hat alles gemacht, was nötig war, um uns Menschen von Schuld, die uns von ihm trennt, zu befreien. Und kann das jeder bekommen? Ja, das kann jeder bekommen. Egal welcher Herkunft, Nationalität, Konfession du angehörst. Ewiges Leben, Frieden mit Gott ist ein Geschenk. Und wie wünschte ich, ich hätte den Mut, es rauszuschreien. Wie wünschte ich, ich hätte den Mut, das echt mal der Frau an der Kasse zu sagen, wissen Sie, ich kaufe heute das Brot, weil wir heute Abend mal feiern, weil wir die Auferstehung Gottes feiern und weil ich freue mich echt darauf, das mit meinen Glaubensgeschwistern zu freuen. Glaube ich, dann sagen, der Nächste bitte. Aber vielleicht, wir wissen ja nicht, in welcher Not, in welcher Situation ein Mensch steckt. Und es würde gerade das die Antwort sein auf die Frage, die den Mensch dahinter der Kasse beschäftigt. Ja, wir wollen die gute Botschaft Menschen nicht aufdrücken. Wer das nicht will und meint, mit seinem Leben so bestens klarzukommen, wird von Gott nicht vereinnahmt. Und das ist echt auch wichtig, dass wir das respektieren, wie Leute reagieren und ob sie es wollen oder nicht. Im Markus-Evangelium, da heißt es, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Taufe. Wer nicht glaubt, kann nicht gerettet werden. Und jetzt ist meine Frage, was ist Taufe? Das griechische Wort heißt Baptizo, er kommt ja auch Baptist, Johannes der Baptist oder die Baptisten als Kirchengemeinde, Kirchenbewegung kennen wir auch. Und der eigentliche Begriff von Baptizo ist ja Taufen, Tauchen, Untertauchen, Durchtränken. Und es wurde auch vor allem so zum Beispiel in der Stofffärberei verwandt. Den Stoff, den man eingefärbt hat, den hat man richtig getauft, richtig durchdrängt. Das war die in alle Fasern hinein ist die Flüssigkeit gekommen. Und Taufen bedeutet also, es ist mehr als nur mal kurz Wasser drüber gießen. Es ist der Glaube notwendig. Das sagt dieser Vers in Markus Evangelium. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, kann nicht gerettet werden. Also, wir sehen, es ist der Glaube notwendig, aber warum dann noch die Taufe? Weil es zwar hier heißt, wer glaubt und sich taufen lässt, Moment, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, ich meine, die logische Konsequenz ist ja, wer nicht glaubt, lässt sich nicht taufen. Also, das ist ja auch klar. Aber wer nicht glaubt, kann nicht gerettet werden. Taufe ist ein öffentliches Ereignis, dass ihr den Leuten um euch herum gesagt habt, dass du, Damir, bei der Taufe sagst du den Leuten um dich herum, ey, nur dass es für alle klar ist, ich gehe meinen Weg mit Jesus. Und symbolisch, ich werde mit ihm, wenn ich untertauche, werde ich mit ihm begraben. Und wenn du dann, also wir machen es meistens so, ich nehme die Leute runter und dann bete ich und sag, Herr, ich bete echt, dass in 2 Minuten nur das aufersteht, aus dem Wasser rauskommt, wieder auftaucht, das rein und geheiligt ist. Alles andere soll tot da unten bleiben. Ja. Hoffe, du hast eine gute Lunge. Nein, natürlich nicht. Aber dass wir wissen, wenn wir aus dem Wasser rauskommen, dass eigentlich auch die Symbolik ist, so wie Jesus aus dem Tod wieder herausgekommen ist und jetzt der Weg frei zum Vater ist. Es ist ein öffentliches Ereignis, an dem du in den Leuten um dich herum sagst, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, ins Grab gelegt wurde und auferstanden ist. Und das wird durch die Symbolik der Taufe deutlich. Wir sind der Sünde gestorben, wir werden mit Jesus beerdigt und wir werden mit ihm auch auferstehen. Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt uns auch, die Taufe ist eine logische Konsequenz von Glauben. Ein logischer Folgeschritt. Es steht da jetzt nicht dran, wie knapp man zwischen gläubig geworden sein und der Taufe, wie viel Zeit da verstreichen sollte. Aber ich mache dir Mut, lass dich taufen, solange du noch selber ins Wasser steigen kannst. Als ich damals getauft wurde, oder mich hab taufen lassen, ich war damals ein junger, dynamischer Kerl mit 16 Jahren. Und mit mir wurde eine evangelische Ordensschwester mitgetauft. Die war weit über 80. Das fand die echte Hammer. Ich kannte die nur, die war immer in unseren Gottesdiensten. Und ich kannte die nur in ihrem einfachen Gewand und diesem so einer Haube. Und dann zu sehen, wie die sich da beim Taufbecken im Gemeindesaal da das Wasser runter begeben hat, dann dachte ich, ich glaube, die war doch schon mehrere Jahre gläubig. Die hätte sich doch schon viel früher taufen lassen können. Gut, evangelische Ordensschwester, die hat ja die Kindestaufe erlebt gehabt, aber dann im hohen Alter doch für sich noch mal erlebt. Es war damals ja mein Glaube gar nicht vorhanden. Es ist wichtig, dass ich es selber entscheide und ins Wasser steige. Und ich fand das für mich echt ein bemerkenswertes Ereignis, dass diese gläubige Frau, die jahrzehntelang auch Gott gedient hat, gesagt hat, so, und jetzt steige ich noch ins Wasser. Ich mache euch Mut, jung und alt. Du bist nicht zu alt, um dich taufen zu lassen. Wir haben manchmal, wie beim Joachim, da hat's eine Zeit gedauert, bis auch einfach so das medizinische okay war und die Wunden verheilt waren. Zumindest so weit zu waren, dass es vertretbar war, auch von der Verantwortung her. Aber ich mache dir Mut, die logische Konsequenz zu gehen, solange noch Zeit ist und dann nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Apostelgeschichte 2, Vers 38 heißt, da traf es die Leute, denen Petrus gepredigt hatte, ins Herz und sie fragten, was sollen wir denn tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was sollen wir denn tun, Brüder? Ich plaudere jetzt kurz aus dem Nähkästchen. Gleich zweite, dritte Begegnung mit dem Damir, hat Damir dann zu mir gesagt, hey David, ich möchte mich gern taufen lassen. Und ich dann so, hey, ganz langsam. Wir machen das nicht einfach so, sondern lern uns erstmal als Gemeinde kennen und weiß, wie wir ticken, was für uns Taufe bedeutet und was auch Taufe mit sich bringt. Und auch wir möchten dich gern kennenlernen. Und dann hat er mir zu Recht gesagt, so etwas irritiert, ja, was hat Kennenlernen mit Taufe zu tun? Und dann war ich echt überführt und gesagt, eigentlich stimmt's ja. Was hat ein Kennenlernen mit Taufe zu tun? Nirgends steht dran in der Bibel, du musst die Leute erstmal gründlich kennen, bevor sie sich taufen lassen dürfen. Also vielen Dank für den Hinweis. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und dann denke ich, ja, es ist echt so, wenn in dir der Wunsch ist, dich taufen zu lassen, dann wage es. Dann geh. Ohne jetzt da märzmäßig die Gemeinde und die Leute kennen zu können, Natürlich, und das ist wichtig, Taufe sollte nicht leichtfertig passieren. Nicht so nach dem Motto, oh ja, es wäre ein tolles Gefühl und ich finde es auch toll, wenn ich mich taufen lasse. Nach meiner Taufe hatte eine ältere Frau bei uns aus der Gemeinde dann so zu unserem Pastor gesagt, meinst du, der hat das wirklich ernst gemeint? Und mein Pastor war sehr schlau, der hat mir genau das so ungefiltert gesagt, hey, die war sich jetzt nicht sicher, ob du es ernst meinst. Und ich hatte erst mal geschluckt und dachte mir so aufbäumend, ja, was denkt die sich denn eigentlich? Und habe dann gleichzeitig für mich echt das nochmal neu verarbeiten müssen. Wie ist wirklich meine Einstellung? Bin ich nur auf den Zug aufgesprungen, mich taufen zu lassen, weil ich halt die Gruppendynamik hatte oder weil es eine persönliche Sache war zwischen mir und Gott? Und das war auch dann das Schöne, irgendwann auch da zu sagen, ja, ich habe den richtigen Beweggrund gehabt. Logische Schlussfolgerung ist, sich taufen zu lassen, und zwar in einen Leib hinein, in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft. Deswegen ist auch für uns so wertvoll, dass wir Gemeinde sind, dass wir uns kennen, dass wir uns manchmal auch einfach mal irgendwo anrufen, wo wir schon länger nicht mehr die Person gesehen haben. Hey, wie geht's dir denn? Ich vermisse dich. Was machst denn du? Brauchst du Unterstützung, Gebet oder sonst irgendwas, dir Gutes tun würde? In einen Leib, in eine Gemeinde hinein. Und dann heißt es hier weiter ja noch von dem Apostelgeschichte-Vers, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In Korintherbrief sagt Paulus gleich am Anfang des 12. Kapitels, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Wir haben, und viele von uns haben das ja auch schon erlebt und verstanden, Jesus ist der Retter. Ich muss glauben, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Ich habe diese Bekehrung erlebt, weil ich persönlich glaube. Die logische Konsequenz war, sich taufen zu lassen. Der nächste Schritt ist, dass du dadurch auch ganz bewusst als Glied der Gemeinde aufgenommen wirst. Und dann sagt aber Paulus auch, ey, ich möchte aber nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, was die Gaben des Heiligen Geistes angeht. Was die geistlichen Gaben betrifft, Brüder und Schwester, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und dann wundere ich mich und denke, ja, manchmal sind so viele Menschen ohne Kenntnis, was die Geistesgaben angeht. Was Gottes Verheißung angeht bezüglich des Heiligen Geistes, dem Parakletos. Im Alpha-Kurs, das ist ja ein anglikanischer Glaubensgrundkurs, eigentlich von der Konzeption her gewesen, da wird ein ganzes Wochenende für verwendet, um zu sagen, wer ist denn der Heilige Geist, was tut der Heilige Geist und wie werde ich denn mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und da dreht sich alles drum, um mal zu erörtern, was sagt Jesus über das Wirken des Heiligen Geistes? Wie wirkt der Heilige Geist und wie wirkt der Heilige Geist in mir? Und dann muss ich uns zurufen und vielleicht hast du bisher noch nichts Neues gehört in der Predigt, weil alles du für dich abgehakt hast. Aber dann kommt vielleicht jetzt das Neue, dass ich dir Mut machen möchte. Paulus ermutigt Timotheus zweimal, was das Geistliche betrifft, bitte ich dich, das, was durch Handauflegung in dich hineingelegt wurde, dass du es neu entfachst, dass es neu zum Brennen kommt, dass du darin lebst. Ich habe erst neulich mit einem älteren Mann gesprochen, den ich schon ewig kenne, der schon viele Jahre in der Freikirche ist, und war dann ganz irritiert, als ich dann darüber mit ihm gesprochen habe, so, wie erlebst du das denn mit dem Sprachengebet? Und dann sagt er, ach, ich für mich mach das eigentlich gar nicht. Und ich sage, was? Du bist schon so lange dabei? Ja, bei manchen denke ich, die produzieren da selber was. dann ist das eine Blockade, es nicht zu machen. Und dann habe ich echt gedacht, ey, ich müsste mir da echt mal Zeit nehmen, mit ihm mal gemäß dem Pauluswort sagen, was aber die geistlichen Gaben betrifft, will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Okay, zurück zur Taufe. Was ist Taufe nicht? Taufe hat keine sakrale oder magische Wirkung und ist auch nicht irgendwie heilig. Bei der Taufe an sich passiert nichts Magisches. Die Taufe macht uns auch nicht zu einem Christen und sie ist kein Ausweis für den Himmel. Und die Taufe ist auch keine Gewähr für ein fehlerloses Leben. Also ich bin da selber das lebendige Beispiel dafür, dass ich so manchen Fehler gemacht habe, auch nachdem ich habe taufen lassen und den ich echt manchmal echt schmerzlich bereut habe. Und die Taufe hat kein Sakramentalismus. Das bedeutet, die Wirkung ist unabhängig vom Empfänger. Getauft werden sollen Leute, die ein klares Zeugnis haben, das Zeugnis des Lebens mit Gott haben. Nicht Leute, die sich schon bewährt haben oder fehlerfrei sind. Würdig für die Taufe bin ich allein durch die empfangene Vergebung. Das möchte ich nochmal wiederholen. Getauft werden sollen Leute, die das klare Zeugnis des Lebens mit Gott haben und nicht Leute, die sich bewährt haben. Du musst nicht hier schon 5 Jahre lang dich einigermaßen bewährt haben im Leben und fehlerfreies Leben vorweisen, sondern würdig bin ich für die Taufe allein durch die empfangene Vergebung und sonst durch nichts. Wir werden jetzt gleich miteinander Abendmahl feiern. Abendmahl ist auch eine Symbolik, dass Jesus sein Leib hat brechen lassen, dass er und dass jeder, der ihn bewusst aufnimmt, auch glauben darf, dass Jesus in uns lebt und in uns ewiges Leben wirkt. Und doch möchte ich jetzt auch noch die Gelegenheit nutzen, dir, Damir, deinen Taufvers vorzulesen, damit den auch jetzt schon gleich die Geschwister mitbekommen. Ich wünsche mir, das wäre toll, wenn ein paar von euch, einige mitkommen würden zur Taufe in Art an Königssee. Es geht nicht lang, wir machen da keinen extra Gottesdienst nochmal. Und dein Vers, Damir, steht in 2. Korinther 12, Vers 9. Das soll dir einfach so auch eine Erinnerung sein an deine Taufe heute. Und da heißt es nämlich, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Zumindest der Teil A. Und dann geht es auch noch weiter. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den auch besonderen Gottesdienst. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir noch nie im November eine Taufe. Zumindest nicht draußen, Jesus, aber ich bin mit dir offen für Neues, für Ungewohntes. Und wir als Gemeinde, wir möchten echt das, was an gute Botschaft da ist, dass es in uns lebt und sich ausbreitet um uns herum. Halleluja. Amen.